Laut der Gematik ist die elektronische Patientenakte das Herzstück einer modernen digitalen Gesundheitsversorgung und ermöglicht einen sicheren Datenaustausch. Aber ich stelle mir die Frage, wie funktioniert eigentlich der Daten- und Informationsaustausch und wie komme ich als Versicherte eigentlich an meine elektronische Patientenakte? Welche Daten werden denn gespeichert und wem gehören die Daten?
Pflege faktisch. Der Medifox-Podcast.
Ja, die elektronische Patientenakte. Also wer gestern die Folge gehört hat, wir entscheiden uns heute für die elektronische Patientenakte. Und ich möchte auch Martin, dich wieder begrüßen hier bei Pflege faktisch zu unserer vierten Folge. Und ja, dich haben wir ja schon vorgestellt, dich haben wir jetzt ja auch schon kennengelernt. Du bist Experte und strategischer Produktmanager bei der Gematik. Und ja, wir sprechen die ganze Woche über die Themen und Anwendung in der Telematik-Infrastruktur. Und heute, wie gesagt, haben wir uns das Thema der elektronischen Patientenakte ja, vorgenommen.
Ich freue mich natürlich auch heute wieder dabei zu sein. Wir sind das E-Rezept und die EPA beide gleich lieb, aber du hast entschieden, wir machen die EPA und dann machen wir heute die EPA. Na klar.
Genau, dann hebt ihr das E-Rezept, das heben wir uns für morgen auf, erstmal zum Abschluss der Woche.
Genau,
also aber einmal wieder, damit ich nicht durcheinander komme, zur elektronischen Patientenakte zur EPA. Die Anwendung gibt es ja eigentlich auch schon ja, in diesem Jahr. Ne? Zum 01.01.2021 hätten oder haben die gesetzlich Versicherten ja bereits das Anrecht auf Nutzung. Aber so richtig in Berührung bekommen bin ich persönlich noch nicht. Und ja, auch in der Pflege waren jetzt noch nicht so, zumindest aus meiner Bubble heraus, spürbare Kontakte, dass jemand mit der EPA in Verbindung gekommen ist. Aber vielleicht einmal auch nochmal, wie wir jetzt das schon gemacht haben, die EPA einmal kurz erklärt, Martin.
Genau.
Wie funktioniert sie und ja, was ist das Ziel dahinter?
Ja, vielleicht auch die Frage, warum gibt es sie noch nicht so oft, können wir dann im späteren Verlauf des Podcasts auch nochmal zu sprechen kommen. Aber erstmal grundsätzlich zum Einstieg. Also die elektronische Patientenakte ist eine freiwillige Versichertenanwendung. Das heißt, für Versicherte ist die EPA freiwillig, die Nutzung der EPA freiwillig und im Übrigen auch komplett kostenlos. Mhm. Krankenkassen, die gesetzlichen aktuell noch, sind auf der anderen Seite verpflichtet, jedem der Versicherten diese elektronische Patientenakte zur Verfügung zu stellen. So, das passiert, das haben die Krankenkassen tatsächlich auf den Weg gebracht. Denn seit dem 1. Januar 2021 sind also quasi alle EPA-Apps und in dieser Form kann die EPA aktuell genutzt werden als Smart-Device-App, also Smartphone-Tablet-App, sind sie in den App-Stores, in den großen App-Stores entsprechend verfügbar. So, was ist die EPA? Mit der EPA vielleicht fangen wir mal auf der anderen Seite an. Was ist die EPA nicht? Das ist nämlich auch immer ganz spannend, wenn man gewisse Dinge da diskutiert und auch mal kritische Fragen bekommt, stellt man immer ganz schnell fest, die Leute haben vielleicht doch ein etwas anderes Verständnis davon, was eine elektronische Patientenakte tatsächlich ist. Also zunächst mal, die elektronische Patientenakte gehört mir. Mir als Versicherten und nur mir allein. So, das ist meine Akte. So, und ich habe drei wesentliche Fragen, für die ich mich entscheiden muss. Die erste Frage ist, habe ich eine EPA? Die zweite Frage ist, was möchte ich, dass in dieser EPA drinsteht? Und die dritte Frage ist, wem erteile ich tatsächlich das Recht, auf Daten in meiner EPA zuzugreifen? Also das ist wirklich wichtig auch zu verstehen. Die EPA ist beispielsweise eben keine Umlaufakte von Leistungserbringern, alle, die an meinem quasi Gesundheitsprozess beteiligt sind, die nach gut Dünken dort Dinge reinschreiben und lesen können, wie sie das für richtig halten. Also man kennt das ja vielleicht, wenn man in einer Krankenhausbehandlung dann aus einer Station in die zweite und die dritte verlegt wird. Da hat man ja Krankenhausfallakte, die wandert dann quasi immer mit und dort schreiben letztendlich alle Behandelnden Dinge rein, die für die Sache relevant sind. Das ist bei der EPA nicht so. Bei der EPA entscheide ich, was in meiner Akte landet, Und ich entscheide ganz allein, wer die Sachen in der EPA sehen darf. So, das ist, glaube ich, ne, das ist das Allerwesentlichste und Wichtigste, was es hier zu dem Thema zu beachten gibt. Weil da hat sich der Gesetzgeber natürlich ganz klar positioniert, der gesagt, also Gesundheitsdaten schützenswerter Art und nur individuell darf entschieden werden, was man dort hat, ob man es hat und wer es lesen darf. Das ist ganz klar geregelt. Und was der Gesetzgeber im Übrigen auch noch geregelt hat, ist, wer aus der Leistungserbringerseite Zugriff auf diese Daten haben darf. Und dann gibt es im Personendatenschutzgesetz, im PDSG, gibt es dann etliche Paragraphen, die das ganz genau regeln, welche Einrichtungen und auch Fachkräfte entsprechend hier die Möglichkeit haben, die EPA zu nutzen. Das heißt also, sofern eine Berechtigung seitens der Versicherten erteilt wurde. Für die Pflege kann man sagen, die Pflege ist berechtigt, tatsächlich auch die EPA zu nutzen. Und es gibt in der ersten Ausbaustufe, hat sie lesenden Zugriff auf dort befindliche Dokumente, sofern, wie gesagt, die Versicherten das Recht zur Einsehung erteilen. In der zweiten, nächsten folgenden Ausbaustufe wird es dann auch die Möglichkeit geben, pflegebezogene Dokumente aktiv in die EPA einzuspielen. So, das ist einfach technisch evolutionär, wird das hier entsprechend an der Stelle weiterentwickelt. Ich habe es angedeutet, aktuell ist die EPA aus versicherten Sicht als App verfügbar, also Smartphone-App verfügbar in Google Play Store und also für Android-Geräte und im Apple Store für iOS-Geräte. Es soll in Zukunft aber auch noch ein Frontend, was PC-basiert ist, zur Verfügung gestellt werden, dass ich auch über diesen Weg meine EPA nutzen kann. Und auch eine ganz wesentliche Frage, die sich, glaube ich, immer stellt, wenn wir im Pflegekontext unterwegs sind, weil wir es mit Alten, mit Kranken, teilweise mit dementen Menschen zu tun haben. Ja. Stellt sich ganz die Frage, Smartphone, haben die jetzt gar keine Möglichkeit, hier eine EPA zu bekommen und sie zu nutzen? Auch das ist tatsächlich möglich. Ich habe nämlich auch die Möglichkeit, allein durch meine Versichertenkarte, durch meine elektronische Gesundheitskarte, mir in einer Arztpraxis eine EPA generieren zu lassen. So, das kann ich auch auf dem sogenannten Ad-Hoc-Weg machen. Das heißt, ich kann dort mit meiner Gesundheitskarte mir von dem Arzt, Ärztin des Vertrauens diese EPA tatsächlich auch anlegen lassen. Und darüber können dann letztendlich auch dann diese Dinge genutzt werden, die man über die Smartphone-App letztendlich auch nutzen kann. Das ist ein bisschen, man muss halt schauen, ne? dass man hier alle Nutzergruppen entsprechend abholt, um da auch wirklich die Bedürfnisse der Menschen versucht, wirklich dahingehend allumfassend zu befriedigen. Auch Leute, die halt, wie gesagt, mit diesen Smartgeräten nicht so umgehen können oder auch nicht wollen, dass man die nicht außen vor lässt. Also das ist letztendlich da darüber sichergestellt. Was man noch dazu sagen muss, es gibt natürlich auch ein paar technische Voraussetzungen, um die EPA zu nutzen. Das heißt also, eine zusätzliche Art, das Smartphone muss einen bestimmten, sagen wir mal, Stand haben, muss halt also die 7, 8 Jahre alten Geräte funktionieren natürlich dafür nicht mehr. Auch hat hier ein modernes Smartphone, was unter anderem da auch die Möglichkeit hat, einen sicheren Datenbereich zu schaffen. Ich brauche eine Gesundheitskarte, die NFC-fähig ist. NFC steht für Near Field Communication, das heißt also, dieser Nahfunk sollte mit der Karte möglich sein, weil ich, wenn ich mir über das Smartphone eine EPA anlegen lasse oder generieren lasse, muss ich mir quasi mit meiner Karte und im Kontakt mit dem Smartphone sozusagen ein digitales Abbild meiner Gesundheitskarte auf meinem Smartphone erstellen. Also ich erstelle mir eine alternative Versichertenidentität, die heißt tatsächlich so, ALFI abgekürzt. Leute, die heute bargeldlos mit der Kreditkarte, mit dem Handy bezahlen, die kennen das vielleicht. Ich habe da als Apple-Nutzer habe ich ja dann meine Wallet, wo dann meine Kreditkarten drin sind, wo ich quasi ein Abbild meiner echten Kreditkarte auf dem Handy sicher gespeichert habe, die ich dann daher nehme, um zu bezahlen. Und auf einer ähnlichen Art und Weise technisch funktioniert es dann auch quasi mit der Patientenakte. Ich muss mich halt mit der Karte dann authentisieren und nur dann kann ich letztendlich die EPA dann auf dem Smartphone nutzen. Wie gesagt, technische Voraussetzungen müssen erfüllt werden. Was vielleicht auch noch ganz spannend ist, in dem Kontext auch der Pflege, es gibt auch die Möglichkeit, hier Vertreterregelungen zu etablieren. Das heißt also gerade, wenn es Menschen gibt, alt, krank, nicht in der Lage oder nicht willens, Smart-Geräte hier zu verwenden, kann es da mitunter auch die Möglichkeit für pflegende Angehörige geben, im Auftrage einer Person letztendlich so eine EPA anzulegen und diese dann entsprechend auch zu administrieren. Was vielleicht mal so in 27, 40, 50 Sätzen, was die EPA letztendlich so darstellt. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu informationsüberfrachtet, aber vielleicht konnte man dann einen ganz guten Eindruck gewinnen, was das eigentlich das ist, worüber wir sprechen, wenn wir hier die EPA nehmen.
Das ist super. Du hast eigentlich auch schon nahezu alle meine Fragen einfach erklärt. Also von daher... Ja, genau. Also tatsächlich wäre eine Frage gewesen nochmal, um vielleicht einmal darauf zurückzukommen, was ist denn, wenn ich entweder ganz krank bin oder einfach gar nicht den Zugang zu dem Technischen habe. Ne? Ich glaube, so wir die jüngeren Generationen, die dann irgendwann älter werden, dürfte das nicht mehr so das Problem sein. Aber wenn ich jetzt an meine Eltern beispielsweise denke, die zwar schon auch sehr digital, wie ich finde, unterwegs sind, aber ich wüsste jetzt nicht, ob sie sich noch eine digitale EPA machen würden, ne? Oder wie ist so der Umgang dazu? Das ist so das eine. Und das andere wäre auch genau dieselbe Frage gewesen. Was wäre denn, wenn jetzt meine Mutter sagen würde, sie nimmt mich als Bezugsperson und dürfte ich denn oder könnte ich denn quasi stellvertretend für meine Mutter diese EPA einrichten oder kann ich sie denn auch administrieren sozusagen? Und kann ich dann quasi über die Daten meiner Mutter entscheiden?
Richtig, also das ist tatsächlich dann möglich über diesen Wege. Man möchte natürlich dann sicherstellen, dass hier auch die EPA genauso, ich sage jetzt mal, qualifiziert administriert wird, Berechtigungen erteilt werden, wie bei Menschen, die halt wirklich da mit eigenem Willen und noch unterwegs sind und sagen, hier, ich mache das alles alleine. Dass ich quasi das genauso sicherstelle. Ich habe im Übrigen, weil du von deiner Mutter sprichst, ich habe meinen Großeltern empfohlen, sich eine EPA anzulegen. es scheitert bei ihnen momentan aktuell tatsächlich noch, und die sind beide über 90, dass sie diese entsprechenden NFC-fähigen Versichertenkarten noch nicht haben. Aber sofern die da sind, dann werden wir das auf jeden Fall auch tun, weil es ist, ich denke, die Vorteile liegen auch auf der Hand. Und darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen.
Ja, genau.
Was mache ich letztendlich mit so einer Patientenakte, wenn ich sie nutze? Es ist natürlich gerade für Menschen sehr interessant, die zu vielen und zu verschiedenen Ärzten gehen oder auch im Pflegebereich versorgt werden, weil da spielt natürlich die EPA ihre große Stärke aus. So, weil ich habe natürlich hier die Möglichkeit, gezielt Informationen Leistungserbringern zur Verfügung zu stellen, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind. Bin jetzt noch nicht so ganz, sagen wir mal, so erfahren, wie das jetzt im Pflegebereich mit bestimmten Informationen so aussieht. Aber wenn ich jetzt aus meiner ganz normalen Alltagssicht mal sehe und sage, ich habe mir beispielsweise einen komplizierten Schienbeinbruch zugezogen und ich gehe zum Radiologen, lasse eine Röntgenaufnahme anfertigen und stelle diese dann halt auch im Orthopäden zur Verfügung und gehe dann aber mir nochmal eine Zweitmeinung einholen und habe das alles in meiner Patientenakte, da muss ich diese Bilder nicht mehr mit mir rumschleppen. Mhm. Ich kann sagen, hier, ich habe hier eine Röntgenaufnahme, vielleicht ist sie auch schon 2 Jahre alt, ich habe immer noch Schmerzen, ich habe sie dann immer noch in meiner Akte drin und kann sie dann jederzeit da zur Verfügung stellen, oder ich habe halt ein großes Blutbild anfertigen lassen, was mein Hausarzt einen Auftrag gegeben hat, und die Daten, die Ergebnisse habe ich dann in meiner EPA und kann damit zum Kardiologen gehen oder wer auch immer mich dann weiter behandelt, einfach damit die Informationen, die ich glaube, für meinen Versorgungsprozess von Relevanz sind, dass ich die immer dabei habe. Aber auf der anderen Seite halt auch beispielsweise entscheide, und das ist das, was ich vorhin angedeutet hatte, was ich auch so vorlasse, dass Informationen, von denen ich halt auch nicht möchte, dass sie jemand mitbekommt, dass ich diese dann halt auch gar nicht in die EPA einstellen lasse, beziehungsweise Leistungserbringern keinen Zugriff darauf erteile. Ich sage das an der Stelle immer ganz bewusst, weil es gibt immer dieses, ich bezeichne es mal so ein bisschen als Horror-Szenario, wo es darum geht, ich bewerbe mich für eine neue Stelle und muss zum Betriebsarzt, weil die neue Firma hier eine Einstellungsuntersuchung voraussetzt, ja. Und dann taucht die Frage auf, was mache die denn, wenn dann in meiner EPA drinsteht, ich war vorletztes Jahr auf einer Entziehungskur, ich bin in psychologischer Behandlung, weil ich Depressionen habe. Es gibt ja so stigmatisierende Krankheiten, von denen man tatsächlich nicht möchte, dass das darüber viel bekannt ist. Und genau deswegen hat der Gesetzgeber das Ganze halt wirklich versicherten zentriert aufgesetzt, dass nur die versicherte Person letztendlich entscheidet, was landet in meiner Akte. Und wenn ich nicht will, dass darüber irgendwas da drin steht, dann ist das da nicht drin. So, und wenn ich nicht will, dass der Betriebsarzt überhaupt meine Daten gucken kann, dann erteile ich keinen Zugriff. So, das schließe ich halt damit aus. Es wird in einer nächsten Ausbaustufe im Übrigen auch noch möglich sein, das ist das, was wir als feingranulares Rechtevergabeprinzip bezeichnen, dass ich tatsächlich jemandem den Zugriff auf meine Akte erteilen kann und sogar auch sagen kann, nur welches dort abgelegte Dokument, auf was da zugegriffen werden kann. Das ist heute in der ersten Ausbaustufe noch nicht möglich. Da gibt es halt auch mal wieder mal so kritische Stimmen. Wie gesagt, Technik entwickelt sich weiter. In der ersten Ausbaustufe habe ich halt die Erteilung der Zugriffsrechte, und dann sieht man halt tatsächlich alles, was da drin ist. Das wird in der zweiten Ausbaustufe dann ab Januar im Grünen möglich sein, hier feingranular auch Rechte zu vergeben. Aber wie gesagt, nochmal die grundsätzliche Frage, was steht da überhaupt und wer darf überhaupt zugreifen, die kann ich als Sicherheitsregel ja immer noch jederzeit trotzdem vorschieben. Somit muss man eigentlich bei einer, sorgfältig gepflegten und administrierten Akte keine Angst haben, dass meine Gesundheitsdaten hier in falsche Hände geraten. Sicherlich, man muss auch noch dazu sagen, verschlüsselt liegen alle Informationen natürlich vor. Die Daten liegen in den Aktensystemen bei den Krankenkassen. Mhm. Sie laufen dort in Rechenzentren in sogenannten VAUs, vertrauenswürdigen Ausführungsumgebungen. Das sind nochmal besonders hohe Sicherheitsstandards, die an das Ableben und Verarbeiten dieser Daten geknüpft werden. Die Kassen selber haben zu keinem Zeitpunkt lesenden Zugriff auf Patientendaten, Dokumente, alles ist verschlüsselt. Die Schlüsselvergabe erfolgt, wie gesagt, dann mit der Vergabe der Rechte durch die Versicherten. Nur dann werden Schlüssel generiert, die dann den Leistungserbringern ermöglichen, auf die Patientenakte zuzugreifen.
Ja, also das klingt für mich total logisch, und das klingt für mich auch total spannend. Ich hänge immer noch so ein bisschen in der Thematik drin, so, ne, was ist so die ältere Generation, wie kriegt man die da dazu, die EPA zu nutzen, oder ja auch der Umgang, ne? Also ich meine, klar, eine App zu benutzen, das schaffen sie vielleicht noch, aber dann diese feingranularen Einstellungen, ne, wer darf was sehen, also ich meine, mal überspitzt gesagt, ne? Also wenn man mal Facebook guckt und was man da alles einstellen kann, wer was wie sehen darf, also das ist ja dann noch ein bisschen komplexer, als jetzt irgendwie die sozialen Medien zu administrieren. Das stelle ich mir schwierig vor, da bin ich gespannt, wie das wird, und auch nochmal so die Anwendungsfälle tatsächlich, wenn dann EPAs tatsächlich auch im Pflegekontext, also mal im ambulanten Pflegedienst und oder auch in der stationären Einrichtung auftauchen, also wie so da der Umgang ist und wie dann die Zugriffsrechte sind und vor allem, ja, wie ist die Anbindung zum möglichen Softwarehersteller oder darf ich zu, wenn ich jetzt Pflegekraft bin oder Pflegedienstleitung bin und möchte einen Arztbrief sehen, darf ich dann da in die Akte reingucken, um mir die Informationen rauszuholen? Also das sind so Sachen, glaube ich, wird die Praxis zeigen. Und da auch gleich nochmal die Praxis, also da gibt es ja auch ein Modellprojekt beziehungsweise eine Praxisphase dazu. Kannst du denn dazu was sagen? Also wie sind denn so die ersten Rückmeldungen oder wie ist das denn angelaufen? Also gibt es schon praktische Rückmeldungen von denjenigen, die es genutzt haben?
Ja, also es gibt natürlich erste Erfahrungswerte. Ich habe es gesagt, es gibt eine Modellregion. Hier in Berlin hat man sich mit ausgewählten Arztpraxen da zusammengetan und hat Versicherte natürlich auch ganz gezielt, die dann diese technischen Voraussetzungen schon erfüllten, vorhandene Gesundheitskarten der richtigen Generation, Smartphones der richtigen Generation und so weiter. Da gibt es, vielleicht ist das ein Hinweis, wenn man auf die Gematik-Webseite geht. Mhm. Da gibt es ein paar Videos, auch zu dem Thema EPA. Und dort findet man auch so erste Erfahrungsberichte aus der Praxis, also wirklich von Ärzten, die sich dann dazu äußern, wie das Ganze so im Versorgungsalltag funktioniert, wie das ankommt. Man muss natürlich auch zu dieser App nochmal dazu sagen, wir haben hier die Basisfunktionalitäten, die sind ja von der Gematik entsprechend auch funktionell beschrieben und konzipiert worden. Und die Krankenkassen sind ja da angehalten, das auch so umzusetzen. Sie haben natürlich durchaus auch ja noch eigenen Gestaltungsspielraum. Aber es war schon auch eine wesentliche Forderung, dass diese Akte im Grundsatz bedienbar sein muss. So, und ich weiß nicht, ob jetzt der Vergleich mit Facebook.
Na, der hinkt natürlich, aber.
Ja, aber ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Es ist natürlich schon so, ja, wenn man sich mit digitaler Technik befasst und wenn man die nutzen möchte, gehört ein Stück weit Verantwortungsbewusstsein mit dazu. Man muss sich mit diesen Themen schon auch beschäftigen. Man muss wissen, was es bedeutet, jetzt hier rechte Freigaben zu erteilen. Ich glaube, dieser Konsequenzen sollte man sich bewusst sein, aber. Ich meine, das gehört ja, ich hoffe und hoffentlich zu unserem Leben sowieso mit dazu, dass ich mir über die Konsequenzen bewusst bin und auch über die Folgen und möglicherweise Risiken, wenn ich Dinge halt nicht richtig mache. Also, aber du hast schon recht, es wird sicherlich da auch einige Bevölkerungsgruppen geben, die man vielleicht mit so einer Technik schwerlich oder schwerer erreicht, als es bei anderen der Fall ist. Da gebe ich dir natürlich absolut recht. Für die Pflegeeinrichtungen im Übrigen ist es so, wenn sofern auch Berechtigungen erteilt wurden, sind sie dann auch in der Lage, diese Daten, die sie dort aus der Akte auslesen können, die dürfen sie letztendlich auch speichern und verarbeiten. Das ist also, die dürfen dann letztendlich auch in die eigenen Systeme wandern. Du hast den Arztbrief hier angesprochen. Sofern der dann einmal quasi der Zugriff erteilt wurde, kann ich das genauso in meine Pflegedokumente dazu entsprechend ablegen und habe es dann halt auch da auf meinem System. Das ist ausdrücklich auch vom Gesetzgeber so erlaubt.
Ja, spannend. Also wie gesagt, ich finde das höchst spannend, das Thema, und würde am liebsten auch gleich alle Leute anrufen, die mal so eine EPA genutzt haben oder so. Ich habe mir das eine Video eines der Videos angeschaut, und da hat ein Arzt tatsächlich gesagt, da war der Anwendungsfall, dass einer seiner Patienten hatte eine EPA, der war irgendwie im Urlaub, und ein anderer Arzt, und der hatte irgendwas Kardiologisches, und ein anderer Arzt konnte dann auf die Daten zugreifen, konnte ihn dann im Urlaubsort behandeln, ohne jetzt irgendwie groß Forschung oder ja irgendwas zu betreiben, und hat dann das quasi alles wieder zurückgespeichert. Und als der Herr des älteren Semesters dann quasi wieder zurück war, hat dann auch der eigentliche Hausarzt gesehen, ne, was eigentlich passiert ist. Also das fand ich ganz spannend. Ich hätte jetzt natürlich auch noch gerne mal eine Stimme von den Betroffenen gehört, also wie das so für ihn war, ne? Wie er so das eingerichtet hat und wie so der Umgang damit war. Also auch da nochmal, wenn du Kontakte hast, würde ich mich auch nochmal freuen, wenn wir uns da auch irgendwie nochmal drüber unterhalten. Ne?
Lässt sich bestimmt einrichten. Und du hast aber gerade noch ein total spannendes Schlagwort, mir hier so ein Stichwort nochmal gegeben, Forschung, hast du gesagt. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst war, jetzt unterwegs, aber es wird auch in einer weiteren Ausbaustufe noch die Möglichkeit geben, seine in der EPA befindlichen Daten freiwillig der Forschung zur Verfügung zu stellen. Das heißt aber natürlich dann auch komplett, das ist eine freiwillige Datenspende, natürlich dann anonymisierter Form, was ganz klar ist, aber auch dort gibt es einen Auftrag für die Gematik, das kommt erst mit einer späteren Ausbaustufe, das werden wir jetzt noch nicht sehen, aber das wird kommen, dass ich dann, wenn ich sage, ich habe für die Forschung relevante Daten, habe ich die Möglichkeit, freiwillig diese dann zur Verfügung zu stellen, was ja am Ende dann auch der gesamten Gesundheitsforschung dann auch wieder zugutekommen soll und hoffentlich wird.
Ja, spannend. Also ich hatte Forschung eher unbewusst gesagt, wahrscheinlich, weil ich eher sagte, ne, dass der Arzt nicht irgendwie noch groß Forschung von irgendwelchen Sachen, Daten, Analysen musste, sondern er konnte direkt auf die EPA zugreifen.
Ja, war aber Kontext, das stimmt.
Ja, aber nichtsdestotrotz, total guter Hinweis. Ich meine, ist ja auch spannend, ne? Also, und wenn das der Forschung tatsächlich dient, der Gesundheitsdaten, und wir alle dadurch, wie auch immer, profitieren, dann ist es ja alles super und alles wunderbar. Genau, wenn wir jetzt nochmal auf Tag 5 gucken, da haben wir noch das E-Rezept und den E-Medikationsplan. Ich glaube, dann kommen wir vielleicht auch nochmal ein bisschen auf die EPA zu sprechen, weil ich habe nämlich mir noch Gedanken darüber gemacht, was passiert denn, wenn jetzt im ambulanten Bereich, der ambulante Pflegedienst ist dort und der Patient hat einen Notfall und dann wird idealerweise immer der Notarzt gerufen und der Notarzt guckt manchmal in die Akte rein oder auch nicht. Hat der Notarzt die Möglichkeit, denn in die EPA reinzugucken? Also besteht die Möglichkeit, da kurzfristig reinzugucken oder muss ich das irgendwo, kann ich mich im Browser anmelden und kann die Daten abrufen?
Also wenn in die EPA kann ich tatsächlich nur reinschauen, wenn ich die Berechtigung dafür bekommen habe. Es gibt natürlich einen Notfall und da können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz über eine andere Anwendung sprechen, die es ja auch gibt in der Telematikinfrastruktur. Es gibt ja das Notfalldatenmanagement. Da habe ich als versicherte Person heute tatsächlich auch schon die Möglichkeit, freiwillig, wenn ich das möchte, mir einen Notfalldatensatz dann tatsächlich auf die Gesundheitskarte schreiben zu lassen. Das geht schon heute. Da kann ich mit meinem Arzt, meiner Ärztin sprechen, kann sagen, ich möchte gerne einen Notfalldatensatz anlegen, weil ich habe Unverträglichkeiten, ich habe Allergien, ich habe Dinge, die relevant sind, um mich im Notfall bestmöglich zu versorgen. Und wenn dann quasi die Gesundheitskarte vorhanden ist und der Notfall tritt ein, dann wird der Notfallmediziner die Möglichkeit dann haben, diese Notfalldaten Sätze entsprechend auszulesen. Die EPA wird da nicht rankommen, so auf dem schnellen Wege. Aber sofern Notfalldatensätze angelegt sind, die wird man dann entsprechend auslesen können mit der Technik dann.
Ja, aber dann ist das ja auch ein weiterer Vorteil tatsächlich im Notfall schnell das auszulesen und schnell zu reagieren. Ne? Also das ist ja auch.
Ja, wenn es dann, weiß ich, gibt ja so Diabetiker, die vielleicht gewisse, Mittel nicht vertragen, die dann für eine unmittelbare Schockbehandlung eingesetzt werden oder ähnliche Dinge. Also das ist dann schon glaube ich, von Wichtigkeit.
Ja, wunderbar. Ich glaube, also es gibt wahrscheinlich noch rechts und links ganz viele Fragen, die man mit der EPA klären kann oder die man zur EPA klären kann. Auch diese ganzen rechtlichen Grundlagen, glaube ich, stellen, könnte man noch tiefer weiter reingehen. Aber ich glaube, in Anbetracht der Zeit und dass wir auch erstmal so über den groben Überblick gesprochen haben, für was ist es denn gut und wie kann ich es erstmal einfach erklärt auch anwenden, denke ich, kommen wir dann einfach schon fast zum Ende oder kommen wir zum Ende und ja, vielleicht, wenn du mit deinen Großeltern die EPA eingerichtet hast, vielleicht kommen die beiden ja auch zu mir in den Podcast, um einmal live zu berichten, wie es funktioniert. Das würde mich natürlich auch freuen.
Das wird man dann sehen, ja.
Gut, und dann, wie gesagt, sind wir jetzt ja Tag 4 sozusagen und jetzt haben wir noch eine Folge für Tag 5 und da machen wir morgen sprechen wir uns morgen und hören uns morgen zum E-Rezept und zum E-Medikationsplan.
Dann vielen Dank und bis morgen.
Ja, bis morgen, ne? Bis dahin. Den Blogbeitrag zu dieser Folge lest ihr wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifox.de. Bei Fragen oder Wünsche zu neuen Themen für den Podcast, schreibt mir doch gerne unter pflegefaktisch@medifox.de oder folgt mir auch auf Instagram oder Facebook. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schenkt mir gerne eure Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf euch. Medifox Podcast.